Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur astronomischen Wissenschaft, einer neuen Ausgabe der astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-up-Planetarium betreibt, Bücher schreibt, im Fernsehen auftritt, wahnsinnig berühmt ist, mir erklärt, was es alles am Himmel ist. Eigentlich ist das, du hast recht, Ruth. Das ist ein, man kann das jetzt, wir können das jetzt als Running Gag weiterführen mit dem unsichtbaren Nachthimmel. Wir können aber das auch einfach irgendwie, wir können einfach sagen, du erklärst mir geile Sachen aus dem Universum. Sollen wir die Sendung umbenennen? Arger Schaß im Universum oder so ähnlich? Oder wie nennt ihr Österreicher das?
Na, arg ist schon mal gut, weil arg ist schnell mal was, aber weiß ich nicht. Ich mache mir Gedanken, aber.
Arger Kosmos.
Arger Kosmos.
Arger.
Das arge Universum. Aber was irgendwie, ich habe mir gedacht, wir drehen das jetzt mal ein bisschen um für heute. Weil, also ich meine, es gibt natürlich noch genug Unsichtbares, über das wir reden können.
Aber das ist ja überhaupt kein Ding. Die Herleitung ist irgendwie so, das ist tatsächlich ein wenig sehr konstruiert mittlerweile.
Aber was ist, vielleicht findest du es ja noch konstruierter oder vielleicht gefällt es dir. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute mal Dinge an, die man sieht, obwohl sie nicht existieren.
Okay. Also muss man dafür Drogen nehmen, dann bin ich dabei.
Nein, muss man nicht. Also kann man, wenn man dahingehend geneigt ist, aber unser Gehirn ist gut genug, was das angeht, dass das überhaupt nicht notwendig ist. Es ist ja jetzt Anfang Dezember ein cooles Ereignis am Himmel zu sehen, was da damit zu tun hat, ein bisschen. Also eigentlich ist es etwas, was man normalerweise gut sieht und jetzt aber gerade kurz nicht.
Entschuldigung, ich muss gerade so lachen, weil du bemühst dich gerade sehr. Aber aha.
Es hat was mit einem Lieblingshimmelsobjekt zu tun.
Mein Lieblingshimmelsobjekt.
Naja, über das, wo wir am Anfang auch immer gesagt haben, er kommt immer vor.
Der Mond.
Ja, das hat was mit dem Mond zu tun. Und also es ist schon ein cooles Ereignis, aber es ist ja auch wieder eine Frage von managing expectations. Ne?
Ja.
Weißt du, was passiert am 8. Dezember?
Nein. Der Weihnachtsmann wird mit einem, nein.
Naja, Weihnachtsmann, wenn man an den Weihnachtsmann mit einem roten Mäntelchen glaubt, dann, nein, das funktioniert auch nicht. Es geht um die Marsfinsternis.
Marsfinsternis, okay.
Finsternis. Also Moment, jetzt grob gesagt, das heißt, könnte man schon Marsfinsternis sagen.
Sekundenbruchteil wird der kleine rote leuchtende Punkt am Himmel von einem anderen Objekt überdeckt und das war die Marsfinsternis.
So ist es, aber nicht nur eine Sekunde lang, sondern eine gute Stunde.
Okay.
Der Mars wird vom Mond abgedeckt. Der Mars verschwindet hinter dem Mond.
Macht er das nicht? Ich hätte jetzt erwartet, dass er das häufiger macht.
Nein, überhaupt nicht. Das ist, also ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber das ist schon was Besonderes. Und noch dazu, ziemlich genau bei Vollmond und ziemlich genau bei der Mars-Opposition, also dann an dem Punkt, wo der Mars am besten zu sehen ist, wo er genau gegenüber der Sonne steht, also wo wir ihn quasi genau auf der Innenbahn überholen. Wenn wir den Mars am allerbesten sehen, kommt der fette Vollmond von rechts und schiebt sich genau über den Mars drüber.
Jetzt ist Vollmond neigt ja zu einer gewissen Helligkeit, ne?
Ja.
Hätten wir den Mars überhaupt gesehen, wenn der Mond sich nicht davor geschoben hätte? Oder wäre es sowieso so brachial hell gewesen, dass wir das Mars eh weg gewesen wäre?
Nein, Mars ist im Moment auch gerade brachial hell. Mhm. Der ist, also natürlich nicht so hell wie der Mond, aber der ist heller, um einiges heller als alle Sterne. Also alle, nicht alle zusammen, aber die hellen. Also es gibt keinen Stern, der auch nur annähernd so hell ist wie Mars jetzt gerade. Der ist gerade wirklich sehr gut zu sehen. Eben weil Opposition, ja. Also du musst dir vorstellen, die stehen gerade quasi in einer Linie. Sonne, Erde, Mars, ja.
Das heißt Opposition, okay.
Das heißt Opposition.
Das ist das, wo die Astrologen immer ausrasten, ne?
Ja, natürlich. Aber in dem Fall ist es irgendwie, also kein Grund zum Ausrasten, noch dazu Mars. Oh.
Genau.
Es gibt Krieg, naja, es gibt sowieso Krieg, aber nicht deswegen, nein. Das ist einfach der Punkt, wo man den Mars am besten sieht, ne? Weil wir am nächsten dran sind und weil die Sonne ihn voll anscheint und irgendwie, also gut, von unserer Position aus scheint ihn die Sonne eigentlich fast immer voll an, aber bei der Opposition ist es halt genauso, wie man den Vollmond am besten sieht, wenn er voll ist. Es ist quasi Vollmars und genau, wir sind am nächsten dran, so nah wie nur geht quasi. Mhm. Und dann kommt eben der Mond und es ist wirklich quasi ziemlich genau bei Vollmond. Du hast den vollen Mond, du hast den vollen Mars, super heller roter Punkt und dann irgendwie, also ich finde,
dann das wird der Heiland geboren eigentlich.
auf dem Mars vielleicht, der Mars-Heiland.
Ist das so selten, dass es sich lohnt, darüber auszuflippen? Oder also wie oft passiert sowas?
Hey, ich habe keine Ahnung, wie oft das passiert. Aber es ist ja so, dass die Bahn vom Mond ein bisschen geneigt ist, ne, zur Ebene von der Bahn der Erde und den anderen Planeten um die Sonne. Und das heißt, der Mond ist einmal quasi ein bisschen zu weit oben und dann wieder ein bisschen zu weit unten. Also der würde dann nicht immer da genau in der gleichen Ebene sein, um die anderen Planeten bedecken zu können. Aha. Und die Planeten selber sind ja auch nicht ganz genau in der gleichen Linie, sondern sind auch so ganz leicht verschoben. Das heißt, das kommt jetzt dann doch nicht so oft vor, weil es muss quasi alles genau passen. Ja? Sie müssen wirklich alle Sonne, Erde, Mond und Mars genau quasi aufeinander abgestimmt, aufgereiht darstellen.
In Opposition stehen.
Cool. Ja, und das ist ja quasi Mond, Vollmond ist ein anderes Wort für Mondopposition. Ne? Also das ist halt der Mond in Opposition zur Sonne. Vollmond ist, wenn der Mond genauer gegenüber steht von der Sonne.
Stimmt, leuchtet ein irgendwie.
Nicht so
das heißt, Opposition bezieht sich immer auf die Sonne.
Ja, von unserem Blickwinkel aus gesehen quasi. Genau, Opposition heißt, irgendwas steht genau gegenüber von der Sonne.
Okay.
Konjunktion heißt, wenn es bei der Sonne ist. Oder Konjunktion heißt auch, wenn zwei Planeten sich treffen, nennt man das Konjunktion. Das sind sie quasi verbunden, also vom Erscheinen, ne? Wie sie erscheinen am Himmel. Und so nennt man das, ja. Also ich meine, ist die Frage, ob das wirklich jetzt so wahnsinnig spektakulär ist für Leute, die jetzt dann nicht so, wie soll ich sagen, dahingehend geneigt sind. Ich finde aber, dass diese Sachen cool sind, weil man kann sich da so diese 3D Gestalt dieses Sonnensystems, in dem wir uns da befinden, so gut vorstellen. Ja, da siehst du den Mond und da siehst du den Mars und dann schiebt sich das eine vor das andere und das ist irgendwie schon so, es hat so einen 3D-Flash, finde ich.
Ja, das hat man ja auch manchmal, wenn man wenn die Wolken sehr schnell über den Himmel ziehen.
Ja,
dann habe ich das zum Beispiel auch, dann habe ich manchmal so den Moment, wo ich denke, ja shit, das ist alles rund hier, weil letztlich sieht's ja alles flach aus, wenn man mal ehrlich, also ne, du kannst, Abstände kannst du nur sehr schwer einschätzen, ist es wie weit ist diese Wolke oder dieses Flugzeug entfernt, man weiß es irgendwie nicht so genau, und entweder wenn was sehr schnell wandert, weil es sich dann auch immer wieder übereinander schiebt und untereinander und so, ja nee, kann ich nachvollziehen.
Und die Dinge am Himmel sind ja sowieso alle super weit weg und dann denkt man sich, naja, weit und auch weit und du bist auch weit und du bist auch weit. Genau, aber wie weit. Viel weiter da manche Dinge weg sind, kann man sich dann irgendwie auch dann plötzlich so, also vorstellen kann man sich es immer noch nicht, weil das unfassbare Distanzen sind, sogar schon in unserem Sonnensystem, aber man kriegt dann plötzlich, ich finde auch, ne, man kriegt dann plötzlich so ein, also fast so ein Erweckungserlebnis irgendwie, weil man sich das dann, wissen tut man es eh, aber man kann sich so vorstellen.
Ja,
so.
Genau. Ja, es auf einmal spürt man es dann auch, ne? Also weil sich herleiten kann man vieles. Von dieser Marsfinsternis, haben wir da eigentlich auch wissenschaftlich irgendwas davon? Oder passiert es einfach nur und passiert halt selten und darum reden wir drüber?
Gute Frage.
Hast du jetzt nicht mit gerechnet, ne? Dass ich jetzt hier nochmal qualifizierte Nachfragen.
Du stellst immer bessere Fragen, je länger wir miteinander plaudern.
Naja, die war ja jetzt doch eher naheliegend.
Na, stimmt eigentlich, ja. Also, mir würde jetzt da jetzt so auf die Schnelle nicht wirklich etwas einfallen, was brandaktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse da liefern würde.
Ja, zumal wir ja die Marsbeobachtung auch Wir fahren ja regelmäßig hin, um zu gucken, ne?
Ja, und da fliegt halt regelmäßig auch einiges um den Mars rum, das sich den Mars genau anschaut. Also irgendwie, ja, yeah. Also wahrscheinlich hat man da jetzt wissenschaftlich gesehen nicht besonders viel davon.
Das heißt, wir machen einfach nur, wie nennt man das Populäre, also das, was nicht wissenschaftlich ist. Wir gehen also raus und machen das Romantische. Dick anziehen und gucken, wie der Mond langsam rübergewandert kommt und der Mars verschwindet.
Blöderweise auch wieder so richtig früh in der Früh. Also das ist jetzt das Einzige, wo ich sage, okay, vielleicht 5 Uhr früh.
Was?
5 Uhr früh. Also es ist so richtig, ja, zwischen, also um 5 geht's los. Also natürlich ein bisschen je nachdem, wo man auf der Erde ist. So. Mhm. Aber das sind nur ein paar Minuten jetzt Unterschied aus Mitteleuropa, geht es halt los so ungefähr um 5 und dann ungefähr um 6 ist es vorbei. Also es ist so kurz bevor der Mond auch untergeht.
Mhm.
Und halt so ganz weit unten am Westhorizont. Man braucht auch einen freien Westhorizont, ne? Schon. Also
ist eher was für
ja.
Den Typen, der auf dem Dorf den Schneepflug fährt.
Ja, genau. All ihr Leute, die ihr das genau, tut.
Ja.
Lasst euch das nicht entgehen. Naja, aber es gibt schon auch Leute, die halt einfach, weiß nicht, ja, frühe Arbeitsschichten natürlich haben und dann um 5 Grad vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit sind oder andersrum gerade erst heimkommen. Wie auch immer.
Und es soll ja sogar Leute geben, die um diese Uhrzeit, diese äußerst unchristliche, wie ich finde, Uhrzeit, auch tatsächlich in der Lage sind, mal den Blick zu heben und sich an so einem Naturschauspiel zu ergötzen.
Ja, also, mir fällt das schwer.
Ja, ich kann das euch, ich bin das, was man eine Eule nennt.
Mhm.
Und ist um 5 Uhr morgens, ich kann um 5 Uhr, also wenn ich um 5 Uhr morgens erst ins Bett gehe, geht's mir besser, als wenn ich um 5 Uhr morgens aufstehe, selbst wenn ich vorher 6-7 Stunden Schlaf gehabt habe.
Ja,
also das
mir
ist nicht,
so ist es bei mir auch. Ja.
Funktioniert bei mir überhaupt nicht, diese frühen Zeiten. Ne?
Das ist schon schräg, wie unterschiedlich das ist. Ja. Ja. Aber ja, wenn ihr zu den Menschen gehört, die das können, dann ja. Ich habe mir nicht einmal die Mondrakete angeschaut. Das war mir sogar schon zu früh.
Artemis.
Ich hatte es irgendwie vor. Ja, es war ja auch um 7 Uhr früh, also 3:15. Ich hatte es irgendwie vor, aber habe dann vergessen, meinen Wecker zu stellen.
Ja, naja, hat ja funktioniert.
Das,
du wolltest ja nur sehen, wie es explodiert. Du wolltest nur sehen, wie es explodiert und das
Boom.
Hat also nicht funktioniert.
Nein, ist alles gut gegangen.
Das kann doch nicht alles sein, was es im Dezember Interessantes gibt, oder?
Nein. Also ich habe mir gedacht, wir nehmen den Mars, wir nehmen diese Marsfinsternis jetzt einfach mal her, um uns die Dinge anzuschauen, wo ja der Mars das Paradebeispiel bietet dafür. Die Dinge, die man sieht da oben, da draußen, die überhaupt nicht da sind. Ja, und am Mars, ich weiß nicht, ob du die Beispiele dann kennst, eins kennst du ganz bestimmt.
Ich bin gespannt, ich habe noch nie, ich muss mal gucken, also ob ich den Zusammenhang verstehe. Mhm.
Das Marsgesicht.
Das Marsgesicht, die Pyramide.
Die Pyramiden, die Marstür, kennst du die Marstür?
Die Tür kenne ich nicht, die Kanäle kenne ich natürlich.
Marskanäle, genau, und dann gibt es auch noch die Marsente.
Was?
Die Marsente, naja, die ist ein bisschen konstruiert, also ist erst kürzlich von Curiosity fotografiert worden. Die meisten, die lustigsten Bilder macht ja Curiosity. Curiosity hat auch die Mars-Tür fotografiert. Es ist einfach ein Felsen, der ein bisschen eine Entenform hat, aber es ist jetzt, also ich finde die Mars-Ente braucht's nicht googeln. Das lohnt sich nicht besonders. Aber, die Mars-Tür, wenn du das Bild noch nie gesehen hast von der Mars-Türe oder Tür, es ist mehr so eine Tür. Es ist, also schau dir das an, weil das ist wirklich cool.
Okay, Mars-Tür.
Und das sieht wirklich aus wie Tutanchamun, ne? Der Eingang zum Pharaonengrab. Also es ist Indiana Jones. Es sieht wirklich arg aus, wenn man sich das anschaut.
Tür. Kein Wikipedia-Eintrag, das gibt's doch nicht.
Nein?
Ich versuch's mal auf Englisch. Mars-Door.
Mars-Door.
Gibt's nicht.
Gibt's nicht?
Keinen eigenen Eintrag für die Mars-Tür. Okay, dann.
Aber es ist ein ziemlich cooles Bild, wo man. Ja.
Ey, nee, ne? Das ist.
Alter.
Hör mal, das ist doch keine natürliche Formation. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja eckig.
Aha.
Das gibt's doch gar nicht.
Okay, na?
Was?
das gibt's, oder? Man sieht das und denkt sich, shit, shit, shit. Ich meine, du musst dir vorstellen, der Typ oder die Typin, die sich die Bilder von Curiosity da irgendwie regelmäßig da durchschaut, ja, und du schaust irgendwie Felsen, 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 Türe, wow.
Wahnsinn. Also ja. Das ist ja wirklich, was ist denn das? Ist man da schon näher ran irgendwie mal und um in Ruhe zu gucken und so?
Das ist einfach ein abgebrochener Felsen im Endeffekt. Das ist eine Abbruchkante quasi, ja. Also ein Sprung. Ja? Du hast diese Schichten, du siehst diese schrägen Schichten. Das sind einfach die versteinerten Sanddünen, ne? Sandstein. Ja. Und dann hast du in diesem Sandstein, wenn man ein bisschen rechts und links von der Tür schaut, sieht man auch so Striche, ne? Die da so nach unten gehen. Mhm. Das sind diese Spalten. Da bricht dieser Sandstein einfach auseinander. Und diese Tür sind quasi zwei so Bruchkanten mit ein bisschen versteinerter Sanddüne dazwischen, die eben aus dem Winkel, da ist irgendwas rausgebrochen, ja, und aus dem Winkel des Fotos sieht das halt einfach wirklich aus wie so ein klassisches, ein Pharaonengrab-Eingang, wie man es kennt aus den
Absolut
Bildern.
Absolut irre.
Ja. Und es ist aber natürlich eine komplett normal, ne? Wie viele Felsen schauen eben nicht wie eine Ente aus oder nicht wie eine Tür aus? Ja,
ja, genau.
Und die Geschichte mit dem Mars-Gesicht, das Bild kennst du, oder?
Ja. Ja,
das genau das Gleiche.
Das wurde ja sogar für irgendwie ein rituelles, ein Denkmal. So sahen die Bewohner des Mars aus und sie haben sich so verewigt, weil sie wussten, dass sie ausgelöscht werden, damit der Rest des Universums sieht, wie sie aussehen. Was im Prinzip eine total geile Idee ist. Und vielleicht sollten wir Menschen uns überlegen, das einfach mal zu machen.
Weil ein riesen Menschengesicht irgendwo in die Wüste stellen.
Sowas, genau. Und du willst halt auch nicht, dass irgendwie in 10 Millionen Jahren irgendwelche anderen intelligenten Lebewesen denken, wir würden alle aussehen wie die Freaks auf dem Mount Rushmore.
Ja. Guter Punkt, ja. Aber es ist überhaupt, ich meine, die Gegend, in der das, also man muss sich bei dem Mars-Gesicht ja auch ein größeres Bild anschauen, eigentlich, dann wird's noch besser. Weil das sind ja lauter Pyramiden daneben. Mhm. Das ist einfach diese Gegend, in der dieses Mars-Gesicht steht, ist ein Plateau, wo sehr viele so kleine Hügelchen, also so kleine einzelne Felsformationen rumstehen. Und es sieht einfach wirklich aus wie eine antike Stadt, eine verfallene antike Stadt, weil unser Gehirn das so sieht, weil wir, genau, ja, weil man das natürlich, ne, man weiß, der Mars ist eine Wüste, der Mars hatte früher vor langer, langer Zeit mal Wasser und vielleicht gab es da sogar Leben und so weiter, ne, das passt so zusammen zu diesem, da gab es mal eine Zivilisation und so weiter und dann ist es halt diese antike Stadt und man, für eine Pyramide, die hast schnell mal, ja. Da brauchst du einfach nur ein Hügelchen, eine Felsformation mit zwei scharfen Kanten und dann die richtige
Licht.
Sonneneinstrahlung. Ah, genau. Und das ist ja auch das, was bei dem Mars-Gesicht so der springende Punkt war, dass der richtige Schattenwurf da irgendwie genau diese Gesichtsform herausgearbeitet hat, ja.
Und noch besser, in der Wikipedia steht, das Nasenloch sind Übertragungsfehler.
Ja, genau. Und dann
verdammt.
Dann hat es diese schwarzen Punkte, wo einfach die Pixel fehlen irgendwie. Ja. Und hat es genau ein Nasenloch und dann noch fast so einen Kranz um den Kopf herum. Ne? Mhm. An der Stirn hat es so eine, und man denkt sich, na, das ist voll schön, ne? Ausgemeißelt und so weiter. Ja. Und ist aber, ich meine, das ist halt auch dieses klassische Beispiel, da gibt es auch einen Namen, Pareidolie heißt das. Ne? Das klassische Beispiel für unser Sehen, für das Gesichter sehen in Dingen, das wir einfach haben. Ja, du siehst ja, und nicht nur Gesichter, einfach Figuren, ja, belebte Figuren, Tiere, hauptsächlich aber Gesichter. Wir sehen ja überall Gesichter. Also das ist einfach etwas, worauf natürlich unser Gehirn optimiert ist, Gesicht.
Mustererkennungsapparat, ja klar.
Ja, genau.
Also das Gehirn ist dazu da, Aufwand zu vermeiden und Muster zu erkennen, beziehungsweise Aufwandsvermeidung durch Mustererkennung.
Ja.
Darum funktioniert ja auch dieses ganze, darum funktioniert meiner Meinung nach auch Religion, die ganzen Pseudoreligionen, die ganzen, also sämtliche Fehlschlüsse, die wir machen, das ist alles Muster, die wir missinterpretieren, ja.
Ja, und da gibt's allerhand natürlich eben, wie du sagst, Energiesparmechanismen in erster Linie, ja. Das, was uns leicht fällt, die Nervenbahnen, die schon angelegt sind, genau, die werden eher begangen, ja, und dann kommt dann halt sowas dabei raus, ja. Und
wobei,
da gibt's ja diese Felsen
also
auf der Erde auch überall, ja.
Pyramiden, ne, ist halt schon echt krass, also weil das ist halt so, das ist ja schon der Archetypus, das alte Bauwerk einer alten Zivilisation, also
ja.
Krasser geht's ja überhaupt nicht, ne?
Ja. So. Aber das ist halt dann auch, man denkt sich, das kann kein Zufall sein.
Ja, genau.
Weil dann hast
ja.
du diese Pyramiden und dann ist da ein Gesicht. Ich meine, das kann kein Zufall sein. Aber man vergisst dabei, wie viele Felsbrocken, wie viele Hügel da daneben stehen überall, die nicht wie eine Pyramide oder nicht wie ein Gesicht ja. aussehen.
Und also wie viele Wolken
Felsen
gesüllt
hat der
aussehen.
Mars, die ja. wie nix aussehen. Ja, also genau. Es ist einfach, wir neigen dazu, wir können auch Statistik überhaupt nicht. Unser Gehirn ja. hat ein Problem mit sehr kleinen und sehr großen Zahlen. Also wir haben, wenn etwas irgendwie, also es braucht gar nicht so selten zu sein, wir glauben, das ist irgendwie noch viel seltener oder das gibt's doch gar nicht. Ja. Wir unterschätzen den Zufall permanent, die ganze Zeit, ja. Das ist, und manchmal ist es gut und manchmal auch nicht so gut, ne? Wenn man zum Beispiel die eigenen Errungenschaften im Leben, ne? Zum Beispiel, wenn es einem quasi gut geht im Leben und man vieles geschafft hat, tendiert man dann dazu zu denken, habe ich gut gemacht. Ja, genau. Und dann wird man halt ein bisschen anderen Leuten, denen es nicht so gut gelaufen ist, gegenüber ein bisschen vielleicht abfällig in seinen Gedanken und so weiter.
Das hast du ja bei allem Möglichen auch, gibt ja auch immer mal wieder so Umfragen, was glauben Sie, wie viele, also das beste Ding ist, wie viele Juden haben im Dritten Reich, im Deutschen Reich gelebt?
Mhm.
Ja, was schätzt du?
Boah.
Ne?
Keine Ahnung. Also einige Millionen wohl, das, oder?
Eine halbe Million.
Halbe Million, okay.
Ja, und ja. man hat auch so, ne, weil das alles so monströs, 6 Millionen in den KZs umgebracht worden, 50 Millionen im Krieg. Das kommt so monströs her, nee, waren 500.000.
Ja, das ist
das wichtig,
man muss das so aufpassen.
Und
ja.
obwohl das so wenig waren, hat es eben trotzdem funktioniert, den Leuten zu erzählen, dass genau diese halbe Million, ja, genau dieses, ich weiß nicht wie viel, das, also unter 1% der Gesamtbevölkerung, der Untergang der Gesamtbevölkerung sind. Das ist schon krass. Ja. Ja. Ja, man kann solche Verhältnisse überhaupt nicht einschätzen. Ja.
Und es ist gut, sich dessen bewusst zu sein, dass man einfach wirklich, ja, mit diesen Zahlen, man darf sich auf sein Gefühl nicht verlassen, wenn es um Zahlen geht und wenn es um Muster und wenn es um, ja. um den Einfluss des Zufalls geht. Ja.
Ich weiß das, du weißt das. Mir passiert es trotzdem immer wieder, dass ich drüber stolpere. Geht dir das auch so oder
ja,
bist
ja,
du so glaubensfest? Okay.
Nein, das ist ja, das mir geht das. Ich bin auch sehr, also ich sehe ja auch überall Gesichter und so. Also ich bin da gleichzeitig auch, ich habe diesen Eindruck sehr stark und weiß oder ich sehe oft irgendwie Dinge und denke mir, passiert irgendwas und ich denke mir, es gibt's doch nicht, kann kein Zufall sein und dann irgendwie so. Überleg mal ein bisschen und ich muss mich ja auch selber immer aktiv dran erinnern, ja.
Ja, so. Nee, bei mir ist eher so, dass ich dann irgendwo im Podcast oder Twitter irgendwie so 183% aller Deutschen machen das und das. Und dann irgendjemand kommt so, rechnest du nochmal nach, ne? Merkst du selbst, Holgi. Das sind so Sachen, die mir passieren, dass ich einfach, ja tatsächlich so Verhältnisse völlig,
Aber es ist ganz cool, wenn man sich das neueste Bild anschaut, ne? Von dem Mars-Gesicht, das hat ja der Mars Reconnaissance Orbiter, also
ja, ist halt
das,
super,
die Sonde,
super,
die da rumfliegt, ne, ja. gemacht. Und man sieht das Gesicht, aber man muss halt die Augen zukneifen. Man muss es ein bisschen unscharf machen.
Stimmt.
Und er hat eben auch ein Bild aufgenommen beim gleichen Schattenwurf, also bei der gleichen Sonneneinstrahlung, beim gleichen Winkel. Ja?
Vielleicht ist es ja doch ein Gesicht.
Ja,
ein verwittertes
Gesicht, genau. Wenn das am Mond wäre, würde ich sagen, nein, geht nicht, weil da gibt's keine Verwitterung. Aber am Mars natürlich schon. Ja. Naja, es ist halt einfach wieder so, man sieht dieses Gesicht trotzdem sehr schnell. Es ist natürlich durch die hohe Auflösung, es springt dich nicht gleich so an. Ja. Aber wenn du ein bisschen die Augen zusammenkneifst und so quasi ein bisschen daneben schaust oder so, ja, dann wirkt das sofort wieder, die Mustererkennungssoftware in deinem Gehirn und sagt, hä? Also es ist schon spannend, ja.
Ja, außer wenn man es sehr groß macht. Je größer man es macht, desto weniger Gesicht ist es.
Ja, ja, ja. Aber das ist irgendwie, wenn einem langweilig ist, dann lädt man sich die Bilder runter und schaut sich um auf der Oberfläche vom Mars und vielleicht findet man noch die eine oder andere Tür oder die eine oder andere Pyramide. Das sind immer Häuserreste.
Genau, Häuserreste, genau. Autobahn.
Ja, aber das, du hast am Anfang schon gesagt, die Marskanäle, ne? Also
ja, sehr,
das ist ja auch eine spannende Geschichte. Das ist cool, weil da, also das war wirklich
populär. Das war im 18. Jahrhundert oder sowas haben sie entdeckt,
genau,
oder?
Genau, das im 19., spätes 19., so 19. um 1870 herum war das. Moment, ich habe es mehr aufgeschrieben. Mhm. So, 1877 war das, Schiaparelli, ein Italiener. Und eigentlich ist der Typ ja ein bisschen missinterpretiert worden. Also er selber war gar nicht so der Urheber von dieser Kanalgeschichte, also Kanal als künstliches Bauwerk, ja.
Okay.
Er hat die einfach nur Canali genannt auf Italienisch. Das ist irgendwie ein bisschen,
ja,
kann ein künstlicher, ja, so in die Richtung, genau. Kann ein künstlicher oder natürlicher Kanal sein, ja.
Mhm.
Und jetzt ist es aber auf Englisch nicht, ich meine auf Deutsch auch, ne? Das Wort Kanal hat eindeutig eine.
Genau, das hat jemand gegraben, um zwei andere Gewässer miteinander zu verbinden. Ja.
Genau. Und auf Englisch ist es aber, glaube ich, noch stärker. Also, das ist irgendwie Kanal. Das, und eben das Canali, ne, quasi die direkte, fast ein falscher Freund, ne, die direkte Übersetzung, die deutet eindeutig auf einen künstlichen Menschen oder, naja, eben nicht Menschen, Alien gemachten Ursprung dieser Strukturen hin. Und der hat sie eben, der hat diese Kanäle quasi gezeichnet. Und das war eben bei der Opposition, also wie der Mars nah und gut zu sehen war. Und dann hat er das quasi den anderen Leuten irgendwie gezeigt und so weiter. Und dann war der Mars aber nicht mehr in Opposition. Das heißt, man konnte das jetzt gar nicht so schnell überprüfen. Und dann hat man warten müssen bis zur nächsten Opposition, zwei Jahre später. Und ein bisschen was. Also dann wurden die bei der nächsten Mars-Opposition von anderen Leuten auch beobachtet.
Mhm.
Und jetzt kommt's, aber anders. Und weißt du, anstatt
sich zu denken. Das heißt, es hat Grabungen stattgefunden.
Genau. Anstatt sich zu denken, Moment mal, vielleicht ist da irgendwie, vielleicht sind die doch nicht ganz so nachweisbar und echt, wie man glaubt. Nein, es ist, da sind Arbeiten durchgeführt worden, diese Kanäle haben sich verändert.
Genau, der alte Blaumilch hat wieder einen Kanal gegraben.
Ja, genau. Und so ist das dann, das ist ziemlich, natürlich, ich meine, ist eh klar, dass es populär war, weil, Entschuldigung, Kanäle auf dem Mars, ich meine, das ist schon, ja, eine große Nachricht. Und natürlich sind da ziemlich viele Leute dann auch gleich aufgesprungen, verschiedene Leute haben das beobachtet, haben ihre eigenen Zeichnungen angefertigt, die teilweise auch irgendwie doch recht voneinander abgewichen sind, aber und diese Kanäle, die haben auch immer in einem dunklen Bereich am Mars begonnen, ja, also der Mars hat ja
kamen aus dem Nichts sozusagen,
ja, oder aus dem, die dunklen Bereiche haben sie noch als Wasser interpretiert. Vielleicht waren das in große Ozeane oder so, und die also mittlerweile schon geschrumpft sind, und das sind quasi die letzten Versuche der sterbenden Zivilisation, den austrocknenden Planeten noch zu bewässern und so irgendwie, ne?
Das heißt, die sind auch überhaupt nicht da, diese Kanäle, sondern.
Und die sind nicht, die sind einfach überhaupt nicht da.
Okay.
Es ist, ich meine, es gab ein paar Leute, die auch damals schon gesagt haben, sehe ich nicht. Ja. Hm. Das musste ich aber halt auch erst mal trauen, ja.
Stimmt.
Wenn das alle sehen, ja. Und in Barnard war das einer der wenigen Leute, der einen Stern nach sich benannt bekommen hat. Barnards Star. Hm. Barnard, ein berühmter, super berühmter Astronom zu der Zeit, einer der besten Beobachter und so weiter. Und der hat, wie gesagt, so, nein. Ich sehe die nicht. Und es gab eben ein paar so, naja, wie soll man sagen, Stimmen der Vernunft, ne? Und es gab auch damals schon ziemlich schnell dann die Idee, dass es sich dabei doch um eine optische Täuschung handeln könnte. Und dann gab es auch die ersten Untersuchungen, was ist die Oberflächentemperatur, was ist irgendwie der Druck und so weiter. beides zu niedrig dafür, dass das flüssiges Wasser überhaupt existieren könnte an der Oberfläche. Mhm. Es gab die ersten spektroskopischen Messungen dann, aber das war dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. Wo man dann irgendwie, man kann ja durch spektroskopische Messungen auch einfach dann schauen, ist da Wasser? Ja, ist da Wasserdampf zum Beispiel in der Atmosphäre des Mars? Ja, wenn ich das Licht quasi zerlege und auf seine Bestandteile untersuche, wenn da wirklich Wasser fließt, dann muss da auch Wasserdampf in der Atmosphäre sein. Mhm. Das hat man dann auch ausschließen können und so weiter. Ja. Aber es war wirklich, also von der Entdeckung, ne, 1877, also es war mal irgendwie für, ja, 30 plus Jahre so wirklich die eine seltsame Seitenmeinung, sondern die gängige Theorie, ja.
Warum hat Barnard warum gibt's nur einen Namen, der nach einem Astronomen, also einen Stern, der nach einem Astronomen bezeichnet ist? Was ist an dem so besonders?
Der ist sehr schnell, der Stern.
Nein, aber okay, so, aber nee,
an dem Typen oder an dem Stern meinst du?
An dem Typen. Also ist es ja auch bemerkenswert. Also Barnards Stern gibt's irgendwie, Grützbauchs Stern gibt's nicht. Ne?
Nee, leider. Man darf Sterne ja eigentlich nicht nach Personen benennen. Also mittlerweile hat die IAU, also schon länger hat die IAU das quasi geregelt, dass das nicht geht. Da gibt's nicht so viele. Das ist, der Florian hat mir das letztens sogar gesagt, weil er hat das irgendwie mal recherchiert, wie viele es gibt. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Sterne, die nach Personen benannt sind. Also ich glaube, es waren so um die 10 oder so. Ja. Das hat sich einfach, also bei Barnards Stern war es irgendwie so, dass sich das so durchgesetzt hat. Ja. Also er wollte ihn, glaube ich, auch nicht nach sich selber benennen. Er hat ihn nicht jetzt so mein Sternchen, sondern das haben dann halt die Leute einfach in der Referenz, wenn sie über diesen Stern gesprochen haben, haben dann diesen Namen benutzt und dann ist er irgendwie hängen geblieben und weil er schon so viel verwendet war, hat man dann gesagt, na gut, dann lasst mal das halt so.
Ich hätte jetzt erwartet, dass er so sehr darauf bestanden hat, dass sie gesagt haben, okay, dann benennen wir den nach dir, aber danach verbieten wir es. Also eigentlich, also die.
Du bist der Letzte.
Genau.
Nein, also das ist, ich glaube nicht, ich glaube, das war nicht so ein egozentrischer Typ, der da irgendwie darauf bestanden hätte.
Der hat sogar, mein Gott, ich sehe gerade, der hat sogar eine eigene Galaxie.
Echt?
Barnards Galaxie. Eine
das wusste ich nicht.
Irreguläre Zwerggalaxie. Ist ja ein Ding.
Ah.
Ein Asteroid ist nach ihm benannt. Ein Mondkrater, ein Marskrater.
Ja.
Eine Region auf Ganymed, eine Galaxie und ein Stern.
Ah, spannend.
Das und eine Dunkelwolke.
Die Galaxie. Aha. Krass. Eine Zwerggalaxie, die muss ich mir anschauen. Ja, der war auch sehr umtriebig. Also das war ein berühmter Astronom, einer der berühmtesten beobachtenden Astronomen seiner Zeit auch, ja.
Und trotzdem kennt ihn praktisch keiner, ne?
Kennt ihn niemand, ja. Naja, so, ja, na also, stimmt.
Man muss schon Einstein sein, damit die Leute sich nach deinem Tod noch an dich erinnern.
Ja. Aber er war eben der, so einer von den vernünftigen Leuten, die einfach wirklich so, ne, versucht haben, diese Kanäle zu finden und einfach gesagt haben, nein, die sind nicht da. Mhm. Wobei andere Leute sie ja noch lang gesehen haben und auch lang darauf bestanden haben, dass es die aber geben muss. Ja.
Das muss ja schon, wenn die überhaupt gar nicht da sind, muss es ja doch irgendein Phänomen geben auf dem Mars, also ein Lichtphänomen auf dem Mars, das immer wiederkehrend ist.
Ja, und es gibt zum Beispiel so Staubstreifen, Wolken, quasi, also Wolken sind nicht wirklich Wolken. Wenn du Staubstürme hast, wo Staub in der Luft ist und dann ist ein Berg da quasi im Weg, dann kannst du dann diese langgezogenen Staubstreifen, die vom Berggipfel ausgehen, quasi, haben. Ja, und die verändern sich, weil das ist natürlich, es kommt da auf die Stürme an und so weiter. Das ist auch saisonal abhängig. Es gibt dann irgendwie manchmal mehr davon, manchmal weniger. Also es gibt schon so Sachen. Es kann auch einfach, man sieht Kraterränder, wo du halt, sagen wir, da siehst du halt dann nur mehr einen Teil von einem Kraterrand.
Mhm.
Und das ist halt leicht gebogen, aber irgendwie, wenn du das so sehen willst, dann siehst du es auch als gerade Linie und ich weiß nicht, der Felsplateaus, eben diese Abbruchkanten, da gibt's auch ein, also es gibt schon irgendwie geradlinige Strukturen, aber dieses, also das ist ja, wenn man sich diese Bilder anschaut von diesen Marskanälen, das sind ja dichte Netzwerke von, unter Anführungszeichen Kanälen, die da eingezeichnet sind. Also, das ist halt wirklich irgendwie diese optischen Täuschungen darf man nicht unterschätzen. Und das ist aber auch schräg, dass es da einfach, dass sich da so lang, weil es war nicht nur so ein vorübergehendes Phänomen, dass sich da so lang auch so viele Leute davon täuschen haben lassen. Ne? Mhm. Und Lowell, ein extrem berühmter Astronom, der war eigentlich eher Businessmann, also der war schon auch, hat Mathematik und Astronomie auch studiert.
Business-Astronom.
Business-Astronom, genau, ja. Und der hat auch irgendwie, das Lowell Observatory gegründet und halt das Geld dafür aufgestellt. Eins der besten Teleskope zu der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter, die Existenz von Pluto quasi vorhergesagt hat. Also der hat schon gute Wissenschaft gemacht, obwohl er hat Pluto vorhergesagt, aber Pluto hat man nicht gefunden aufgrund seiner Vorhersage. Also,
okay. Also er hat gesagt, da ist irgendwas, genau. Ich nenne es mal Pluto und wenn ihr es findet, sagt Bescheid, oder wie?
Er hat gesagt, dass Uranus und Neptun sich nicht so bewegen, wie sie sich bewegen sollten.
Aha.
Und dass deswegen da noch ein Planet sein muss weiter draußen. Und ja, man hat nach Pluto dann gesucht.
Aber Pluto ist doch gar kein Planet.
Du führst mich aufs Glatteis. Naja, wie man ihn entdeckt hat, also er war die längste Zeit seines für uns bekannten Lebens ein Planet. Aber man hat ihn auch nicht entdeckt aufgrund einer genauen Vorhersage. Das war ja der Neptun. Können wir auch noch kurz drüber reden. Das ist auch eine coole Geschichte. Aber er hat den Pluto quasi vorhergesagt und man hat aufgrund von seiner Vorhersage auch mit seinem Teleskop nach diesem fehlenden Planeten gesucht. Aber wie man ihn gefunden hat man ihn rein zufällig. Ja? Und 15 Jahre nach seinem Tod in den 1930er hat man Pluto erst gefunden. Und der war viel zu klein, als dass er irgendwelche Bahnstörungen auslösen könnte.
Okay, das heißt, aber was
ist
hat,
überhaupt
was
nicht so, wie Lowell geglaubt hat, dass er ist. Also das war wirklich.
Aber was hat Lowell dann gemacht? Hat er sich verrechnet oder hat er nicht genug Daten gehabt? Oder?
Ja, Kombination aus all of the above. Also es ist dann im Endeffekt, glaube ich, so gewesen, dass die Masse vom Neptun dann unterschätzt wurde und dann mit einer höheren Neptunmasse diese Bahnstörungen dann irgendwie quasi erklärt werden konnten. Und das war einfach dieses, also die haben den Pluto gefunden, weil sie einfach wirklich systematisch den Himmel abgesucht haben und die Aufnahmen miteinander verglichen haben. Und dann hat man da halt einfach schon diesen kleinen Punkt irgendwo gesichtet. Aber es war keine Vorhersage wie beim Neptun. Der Neptun, das ist ja die Erfolgsgeschichte der Himmelsmechanik, also die Erfolgsgeschichte. Es ist so geht Wissenschaft, kann man das sagen. Neptun hat man wirklich so entdeckt, durch genau so eine Vorhersage. Also ich glaube, Lowell hat dann irgendwie so nach der Entdeckung des Neptun, ne, da ist er auch ein bisschen so vielleicht auf diesen Zug aufgesprungen, dass da noch ein
Planet sein könnte. Lowell hat auch den Neptun gefunden.
Nein. Nein, der Neptun ist von einem französischen Astronomen quasi berechnet worden. Die Position des Neptun ist von einem Astronom, Le Verrier hieß der. Ich habe seinen ganzen Namen aufgeschrieben, der sehr schön ist. Urbain Jean-Joseph Le Verrier, so hieß der. Französischer Mathematiker und Astronom, und der hat sich eben genau aus den Bahnstörungen des Uranus ausgerechnet, wo da noch so ein Planet sein müsste, der diese Abweichungen verursachen könnte. Also der hat sich angeschaut, wie würde sich der Uranus bewegen, wenn da nichts mehr wäre.
Ja.
und wie bewegt sich der Uranus wirklich.
Aber dazu muss er doch auch die Massen genau kennen. Woher kennen die? Also ich meine, das ist doch, ich guck gerade, wann hat der gelebt? 1811 bis 1877. Woher wussten die damals die Masse von den Himmelskörpern?
Naja, sie wussten sie eh nicht genau, ne? Und drum hat ja dann auch die Bahn nicht ganz gepasst, quasi anscheinend, ja, und hat man dann noch einen Planeten vermutet. Aber es ist eher erstaunlich, wie genau das hingekommen ist, ja. Es war natürlich dann gar nicht die exakte Position, aber es war eine sehr, sehr genaue Vorhersage. Und die Geschichte ist wirklich cool. Er hat sich das ausgerechnet, wo dieses Ding sein muss, und hat dann verschiedene Sternwarten angeschrieben. Würdet ihr bitte Ausschau halten? Ja. Es sollte an dieser Position, wenn es stimmt, könnte sich da ein Planet befinden. Er hat sogar die Größe von diesem kleinen Scheibchen mehr oder weniger korrekt vorhergesagt. Eben gesagt, es ist ein bisschen größer, es müsste ein bisschen größer als ein Stern eben in einem Teleskop und drum eben als Nichtstern erkennbar sein, ja. Weil er eben von dem, wenn das Ding so eine Bahn hat, dann muss es auch ungefähr so eine Masse haben, um diese Störungen zu verursachen. Dann passt das beides zusammen und dann müsste er in der Entfernung ungefähr so und so groß sein. Ja? Also das ist schon ziemlich cool. Und wahrscheinlich war auch ein bisschen glücklicher Zufall wieder dabei, wie es so immer ist. Aber er hat es irgendwie auch an die Pariser Sternwarte geschickt und die haben ihn gleich mal ein bisschen ignoriert. So, naja, das ist uns die Beobachtungszeit nicht wert, stimmt sicher nicht. Und dann hat er es an die Berliner Sternwarte geschickt, an seinen Bekannten Johann Gottfried Galle. Und das war der den Neptun wirklich als erster beobachtet oder als erster bewusst beobachtet hat. Ja. Der hat an der Berliner Sternwarte gearbeitet. Und zwar ist der Brief von Le Verrier genau am Geburtstag des Sternwarte-Direktors angekommen. Das heißt, die waren gerade alle irgendwie gut gelaunt.
Oh, da gucken wir mal nach.
Ja, und er hat irgendwie zu dem Typ gesagt so, hey, darf ich? Und der Sternwarteleiter, aber klar doch, ne? So stelle ich mir cool. Das vor. Und dann haben sie das Ding in der gleichen Nacht gefunden. Nämlich genau dort, wo er vorher gesagt hat. Also in ungefähr 1 Grad Abweichung. Das ist jetzt nicht nix, aber sehr wenig, ne, für so eine Vorhersage. Das ist ungefähr zweimal der Vollmond von der Größe her.
Aber trotzdem, woher kennen die Massen? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Du sitzt so auf der Erde rum, hast gerade dir mal so ein optisches Teleskop zusammengelötet irgendwie und sagst dann, ja, das muss so und so, die Masse vom Mars muss so und so sein, weil der Mond sich so bewegt oder so. Ich finde das, ich kann das nicht nachvollziehen.
Naja, du hast ja die Beeinflussung hängt ja von der Bahn ab, die das Ding hat und auch von seiner Masse.
Also
du hast ja eigentlich alle deine Parameter in deiner Rechnung drinnen.
Ja, aber woher kenne ich denn die Masse? Na gut, ich kenne die Bahn.
Naja, also du kennst quasi weder noch. Du musst das halt beides so hinbasteln, dass es auf deine Beobachtungen passt.
Ja, aber wahrscheinlich bin ich einfach eine zu große Physikniete dann auch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand sitzt, sieht irgendwie 5 Himmelskörper, die verhalten sich zueinander und aus diesem Verhalten zueinander leitet der ab, wie die Masse jedes einzelnen Himmelskörpers sein muss.
Na, mehr oder weniger.
Wie macht
der
das?
Der hat das.
Also gibt es irgendwo eine Konstante, die du als Referenzwert nimmst dann?
Naja, du hast, also wenn du jetzt vorstellst, wie sich der Uranus da irgendwie um die Sonne bewegt und dann kommt der Neptun, beziehungsweise eigentlich ist der Uranus ja natürlich schneller als der Neptun. Also sagen wir mal, der Neptun ist dann noch weiter draußen und der Uranus kommt und überholt ihn quasi auf der Innenbahn. Ja, das heißt, die nähern sich einander an und dadurch wird der Uranus von dem Neptun, der da weiter draußen ist, noch ein bisschen angezogen und angeschubst und fängt dann sich ein bisschen schneller auf seiner Bahn zu bewegen, mehr, also das ist jetzt grob gesagt, ja. Und dann fliegt er vorbei und dann bleibt der Neptun quasi zurück hinterher und zieh den aber immer noch ein bisschen an und bremst den quasi ein bisschen. Also du hast quasi von allen möglichen Seiten unterschiedliche Beeinflussungen.
Ja, aber das macht's ja nicht leichter.
Nein, das macht's überhaupt nicht leichter. Der Typ hat ja auch 2 Jahre gerechnet an diesem Ding. Das ist, ich meine, mir ist es unverständlich, wie man so, also einem Problem, einem mathematischen Problem, was so lang arbeiten kann. Ich meine, ich habe auch lange an Problemen gearbeitet, aber nicht an sowas. Ja. Gut. Also verschiedene Leute haben da ja auch dran gearbeitet, an diesen Berechnungen. Verschiedene Leute haben sich da dran probiert. Ein englischer Astronom hat sogar vor Le Verrier versucht, diese Berechnungen anzustellen und war sich aber irgendwie anscheinend seiner nicht so ganz sicher, weil er hat seine Ergebnisse, ich glaube, das war irgendwie zwei Jahre davor oder so, ja, hat er seine Ergebnisse an das Royal Observatory in Greenwich geschickt, aber halt privat. Also der hat das nicht so öffentlich gemacht, ja. Und darum hat davon niemand gewusst. Und der Royal Astronomer dort irgendwie sagt so, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, könnten Sie Ihre Berechnungen nochmal irgendwie im Detail erklären und mehr Details schicken? Und anscheinend hat er irgendwie nie wirklich geantwortet. Also er hat sich irgendwie nicht, weiß ich nicht, ob er sich nicht getraut hat oder ob er einfach von seinen eigenen Berechnungen dann nicht so überzeugt war oder wie auch immer. Und das ist dann im Nachhinein haben dann verschiedene Leute dann da nochmal irgendwie diesen Adams hieß der, diesen Typ da auch irgendwie noch ermutigt, dass sich das nochmal anzuschauen. Und er hat dann es mehr oder weniger zur gleichen Zeit wie Le Verrier fertig geworden mit seinen Berechnungen. Und er hat sie aber nicht so öffentlich gemacht, wie Le Verrier das gemacht hat, ja. Und drum hat dann lange auch Adams so den halben Credit quasi gegeben, aber im Endeffekt waren seine Berechnungen auch nicht so gut. Also die Position, die er rausbekommen hat, war, glaube ich, irgendwie 15 Grad von der echten Position weg. Also doch um einiges, oder irgendwie Hausnummer, ja. Also einiges mehr, einiges weiter weg. Das heißt, das ist nicht so einfach, ja, diese Berechnungen anzustellen. Und das ist dann irgendwie so, lalala, löst man irgendwie 3 Gleichungen und dann kommt dir da die Position raus. Sondern natürlich hast du die unterschiedlichen Bahnparameter, Masse und so weiter, die du zusammenbasteln musst in deiner Störungsrechnung, ja, deinem System da. Und dass das so gut funktioniert hat, ist wirklich einfach, also eine Sensation in Wirklichkeit.
Ja, und
dass
sie das auch wirklich gefunden recht, haben, weil, wie gesagt,
im gleichen Abend, ja, sofort irgendwie so, okay, na dann probieren wir das mal, schauen hin, vergleichen das mit einer alten Sternkarte und irgendwie so, den Stern gibt's, oh, den gibt's nicht.
So ein bisschen, genau, so ein bisschen LIGO, ne? Naja gut, komm, schalt mal ein jetzt. Bäm, leucht.
Ja, so, ja, ja. Und solche Sachen gibt's immer wieder in der Wissenschaft. Aber das ist natürlich, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, ein bisschen glücklicher Zufall ist da immer irgendwie dabei. Es soll jetzt seine Arbeit nicht schmälern, ja. Aber
wenn man sich vor allen Dingen überlegt, wie viel nicht geklappt hat, ne? Also ich meine, das ist ja, der hat ja nicht nur 2 Jahre gearbeitet, sondern hat wahrscheinlich 50 Jahre gearbeitet oder 30 oder 40. Und genau dieses eine Ding hat funktioniert.
Ja, wahrscheinlich hat er, oder weiß ich nicht, vielleicht hat er auch andere Dinge vorhergesagt, die oder berechnet, die dann nicht so ganz genau hingekommen sind. Vielleicht auch nicht, vielleicht war er wirklich einfach nur ein Genie. Aber das gibt's, das geht. Und da irgendwie auch dieser Erfolg, ja, dieses, ich rechne mir das aus, da muss es sein. Und dann die Zusammenarbeit mit den Beobachtern, die irgendwie sagen, okay, wir schauen uns das an, finden das Ding und du hast dann quasi gemeinsam einfach so, es ist so richtig Textbuchwissenschaft, oder? wie es gehört. Und das ist halt, ja, ist schon nett, ja. Ist schon ein nettes Beispiel, wie viel Zufall da jetzt auch dabei gewesen sein mag, sei dahingestellt, aber es ist einfach wirklich, wirklich großartig. Der Florian würde jetzt wahrscheinlich sagen, überhaupt kein Zufall, das ist ein Himmelsmechaniker, die rechnen exakt.
Der muss mir beim nächsten Mal, muss der mir erklären, wie das mit den Massen geht, woher
ja, genau,
der das wissen will, der Angeber.
Dann lass dir das von ihm nochmal ordentlich erklären.
Machen wir doch. Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schöne Weihnachten.